Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 41 und 42 der 29. Sure, der Sure An-Kabut.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die mittels eines mahnenden Gleichnisses auf etwas sehr Wichtiges hinweisen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Das Gleichnis dessen, der anderes als Gott zu seinem Herrn erwählt, ist wie das der Spinne, die sich ihr Haus spinnt, dieweil es das schwächste aller Häuser ist, wenn sie es doch nur begreifen würden. Gott weiß, wen oder was sie statt seiner anrufen. Er ist allmächtig und allwissend.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 13. Dezember 2023, gleich dem 22. Osar 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Rehone, daheim und in der Gesellschaft. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Motto des laufenden Jahres 1402. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iranischer Außenminister in Genf. Völkermord an Palästinensern bedroht Frieden und Sicherheit in der Welt. UN-Generalversammlung stimmte Resolution für sofortigen Waffenstillstand in Gaza mit 153 Stimmen zu. Israel greift Südlibanon an. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iranischer Außenminister in Genf. Völkermord an Palästinensern bedroht Frieden und Sicherheit in der Welt. Außenminister Hossein Amir Abdollahian sagte am Dienstag in Genf beim Treffen mit Außenministern anderer Länder zur Menschenrechtslage in den besetzten palästinensischen Gebieten: Heute teilen wir in Genf unsere Ansichten zur Situation, dass die militärischen Angriffe des israelischen Regimes und der Völkermord in Gaza weitergehen und immer noch unschuldige Menschen, vor allem auch Frauen und Kinder, getötet werden. Er erklärte, dass die Aggressionen des zionistischen Regimes bisher etwa 18.000 Zivilisten das Leben kostete, darunter mehr als 12.000 Frauen und Kinder, und fügte hinzu, dass das israelische Regime gegen den humanitären Waffenstillstand verstoßen habe. Der Austausch von Gefangenen des israelischen Regimes gegen mehr als 9000 palästinensische Gefangene wurde gestoppt. Die USA legten offen ihr Veto gegen die von den Vereinigten Arabischen Emiraten vorgeschlagene Resolution ein, in der es um die Beendigung des Krieges, einen Waffenstillstand, die Wiedereröffnung der Grenzübergänge Rafah und Karim Abu Salem, die Bereitstellung humanitärer Hilfen einschließlich Medikamenten, Nahrungsmittel und Treibstoff sowie die Verhinderung der Zwangsumsiedlung von Gaza-Bewohnern ging. Amir Abdollahian betonte, wir sind der Ansicht, dass das israelische Regime nur ein Besatzer- und Apartheid-Regime ist. Die Hamas ist eine palästinensische Befreiungsbewegung gegen die Besatzungsmacht. Zweifellos werden Amerika und das israelische Regime niemals in der Lage sein, die Hamas zu zerstören, weil sie ihre Wurzeln im palästinensischen Volk hat. Er fügte hinzu, jetzt erleben wir in Westasien und der Region jeden Tag die Ausbreitung eines Krieges, der jeden Moment in eine außer Kontrolle geratene Explosion münden kann. Wir glauben, dass Krieg nicht die Lösung ist. Das israelische Regime kann seine Gefangenen nicht über den Weg des Krieges befreien. Die Lösung ist rein politischer Natur. Jeder sollte die UN dafür respektieren, dass sie ein echtes Referendum unter allein ursprünglichen Einwohnern Palästinas abhält. Der Krieg und der Völkermord des Apartheid-Regimes müssten sofort gestoppt werden und alle Regierungen sollten die Initiative ergreifen, um humanitäre Hilfe nach Palästina zu schicken, hob er weiter hervor. Abschließend sagte der Außenminister der Islamischen Republik Iran: Wir warnen eindringlich davor, dass die Folgen dieses Völkermords den internationalen Frieden und die Sicherheit bedrohen. Wenn der Völkermord und die Kriegsverbrechen in Gaza und im Westjordanland weitergehen, wird Amerika aufgrund der fortgesetzten Unterstützung des israelischen Regimes noch mehr Konsequenzen tragen müssen. Es ist zu beachten, dass die Teilnahme am Völkermord schwerwiegende Folgen haben wird. UN-Generalversammlung stimmte Resolution für sofortigen Waffenstillstand in Gaza mit 153 Stimmen zu. Bei der Dringlichkeitssitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Lage im Gazastreifen, die am Dienstagabend Ortszeit stattfand, haben 153 der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen für die Resolution zur Schaffung eines sofortigen Waffenstillstands in Gaza sowie für die sofortige und bedingungslose Freilassung aller Geiseln und Gefangenen mit Ja gestimmt. 10 Mitglieder der Vereinten Nationen stimmten dagegen und 23 Mitglieder enthielten sich der Stimme, sodass sich die überwältigende Mehrheit der UN-Mitglieder gegen die USA und das israelische Regime stellte. Paraguay und Österreich gehörten zu den Gegnern dieser Resolution und stimmten dagegen. Auch England, Amerikas wichtigster Verbündeter, und Länder wie Deutschland, Italien, die Niederlande und die Ukraine stimmten gegen diese Resolution, die von der Gruppe arabischer und islamischer Länder eingebracht wurde. Vor der Abstimmung über diesen Beschluss wurden Änderungsanträge vorgeschlagen, von denen keine angenommen wurde. Unter anderem wurde ein von den USA angeführter Änderungsantrag zum Resolutionsentwurf bezüglich der Gaza-Krise von der UN-Generalversammlung nicht angenommen. Dieser Änderungsantrag erhielt nur 84 Stimmen und konnte nicht die Zweidrittelmehrheit der UN-Mitglieder erreichen. Damit scheiterten die Bemühungen der USA und westlicher Länder, die Hamas als Terrorgruppe darzustellen. Amir Said Iravani, der Botschafter und ständige Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen, sagte in einer Rede nach der Annahme dieser Resolution: Die Verbrechen des israelischen Regimes müssen von der internationalen Gemeinschaft entschieden beantwortet werden. Und Amerikas klarer Widerstand gegen den Waffenstillstand bedeutet, dass den Kindern und Frauen in Gaza noch mehr Krieg, Gewalt und letztlich noch mehr Tod auferlegt werden. Iravani fügt hinzu: Trotz großem Widerstand aus Ländern auf der ganzen Welt hat das israelische Regime Gaza durch eine Politik der verbrannten Erde und die absichtliche Zerstörung von Infrastruktur und Wohngebäuden unbewohnbar gemacht. Diese Verbrechen müssen mit einer entschiedenen Reaktion der internationalen Gemeinschaft beantwortet werden. Israel greift Südlibanon an. Nach Angaben der Armee des sionistisch-israelischen Regimes haben Kampfflugzeuge dieses Regimes eine Abschussbasis und Infrastruktur der libanesischen Hisbollah im Südlibanon bombardiert. Wie die israelische Armee am Mittwochmorgen bekannt gab, feuerten israelische Flugzeuge und Panzer zudem auf die Infrastruktur und Stellungen der syrischen Streitkräfte. Einige Nachrichtenquellen berichteten, damit habe das israelische Militär auf einen Beschuss aus Syrien reagiert. Der israelische TV-Sender Kanal 12 meldete am Dienstagabend, dass 3 Raketen aus Syrien in Richtung der Golanhöhen abgeschossen worden seien. Bei den jüngsten Verbrechen der Zionisten im Gazastreifen wurden 13 Palästinenser getötet. Das israelische Regime bombardierte 3 Wohnhäuser in Khan Yunis, wodurch 13 Menschen getötet und mehrere verletzt wurden. Das Gesundheitsministerium in Gaza gab gestern am 67. Tag seit dem Beginn der barbarischen israelischen Angriffe in seiner jüngsten Erklärung bekannt, dass die Zahl der getöteten Palästinenser auf 18.412 gestiegen sei. Die Zahl der Verletzten habe die Marke von 50.000 überschritten. Hisbollah verspricht, Angriffe gegen Israel bis Ende des Gaza-Krieges fortzusetzen. Ein hochrangiger Verantwortlicher der Hisbollah sagte, die libanesische Widerstandsbewegung werde ihre Vergeltungsschläge auf die von Israel besetzten Gebiete fortsetzen, solange das Regime in Tel Aviv seine brutalen Angriffe auf Palästinenser im Gazastreifen fortsetzte. Bei einer Gedenkzeremonie in den südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut am Dienstag bekräftigte Scheich Naim Qassem, der stellvertretende Generalsekretär der Hisbollah, die unerschütterliche Unterstützung der libanesischen Widerstandsbewegung für die Widerstandsgruppen im Gazastreifen inmitten des israelischen Krieges gegen das belagerte Gebiet. Die Hisbollah wird weiterhin die israelisch besetzten Gebiete an der Grenze zum Libanon angreifen, solange der zionistische Krieg gegen Gaza andauert, wurde Qassem von der libanesischen Nachrichtenwebseite Al-Ahed zitiert. Das Tempo der Militäreinsätze im Südlibanon wird durch das Feld bestimmt und die Zionisten sollten ihr Glück nicht mit einer Eskalation versuchen, denn die Situation wird für sie noch schlimmer, betonte er. Er wies darauf hin, dass die Hisbollah von Anfang an angekündigt habe, dass die libanesische Front Gaza unterstützen werde, da sie ihre Unterstützung als Pflicht und im Einklang mit den Interessen Palästinas und des Libanon betrachte. Außerdem versicherte Scheich Naim Rasim, dass die Hisbollah völlig bereit für jede Grenzeskalation sei und dass die Südfront des Libanon angesichts der zionistischen Aggressionen gegen Gaza offen bleiben werde, um die Palästinenser zu unterstützen. Die Hisbollah und das israelische Regime liefern sich seit Anfang Oktober einen Schusswechsel, kurz nachdem das Regime nach einer sogenannten Überraschungsoperation der palästinensischen Widerstandsgruppen in den vom israelischen Regime besetzten Gebieten seinen verheerenden Krieg gegen den belagerten Gazastreifen begonnen hatte. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 9 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 6 Grad, Mashhad 0 Grad, Isfahan 6 Grad, Shiraz 11 Grad und Bandar Abbas 21 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ramtine Escorucci mit dem Titel Fasle en Chérie, das heißt Saison der Liebe.
بارون و غزل خنده گل رنگ عسل نفس نفس بوی گلاب صدای پای آفتاب پنجره های مه زده سبز های گره زده ستاره های خشم و پرنده های خوش خبر
دوباره خنده بهار خاطره های موندگار دوباره فصل عاشقی قصه خوب روزگار
سره سبز بهار زمزمی دیدن یار عطر گلای رازقی حال و هوای عاشقی با شده باز پلک زمین رویش سبز رو ببین لحظه های شکفتنه حرفای تازه گفتنه خبر خبر پرنده اومد از سفر لغزه ها رو ترانه کن سود عاشقانه کن ماهی سرخ تنگ بلور زندگی زیر چتر نور عطر شکوفه های یاس کوچه های ناشناس صدای بارون بلور شنیدن شعر و سرور لمس دقیقه های خوب تو آفتاب بی غروب
دوباره خنده بهار خاطره های موندگار دوباره فصل عاشقی قصه خوب روزگار
دوباره لحظه های شاد به دست دل بهونه داد گفتن عاشقانه ها نوشتن ترانه ها تو هر ترانه یه بهار عشق تو مونده یادگار نسیم بوی اطلسی عاشق شدن دل با پسی
دوباره خنده یه بهار خاطره های موندگار دوباره فصل عاشقی قصه یه خوب روزگار دوباره خنده یه بهار خاطره های موندگار دوباره فصل عاشقی قصه یه خوب روزگار دوباره خنده
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran.
Liebe Hörerfreunde, wir setzen das Thema Frauen im Koran fort und sprechen heute über Eva, die Gemahlin des Adam. Der Name Eva stammt von dem hebräischen Chava ab, wofür im Arabischen das Wort Hawa steht, was wir hier verwenden. Hawa war die erste Frau und sie war die Gemahlin des geehrten Adam. Hawa ist die Stammmutter des Menschengeschlechtes. Hawa bedeutet daher auch Quelle des Lebens, Mutter der Lebendigen. In der Heiligen Schrift wird Hawa beim Namen angeführt, aber im Koran wird sie nicht beim Namen, sondern als Ehefrau des Adam genannt. Die Namensbezeichnung Hawa kommt jedoch in den Korankommentaren vor, sowie in der Geschichtsschreibung der Muslime und in den Überlieferungen. Es wurden Geschichten über ihre Erschaffung tradiert, ebenso darüber, dass sie und Adam von dem verbotenen Baum aßen, beide aus dem Paradies verbannt wurden und wie sie auf der Erde lebten. Im Vers 189 der Sure Araf, Sure 7, spricht Gott von einem gemeinsamen Wesen als Ausgangspunkt für die Erschaffung von Mann und Frau. Es heißt, er ist es, der euch aus einem einzigen Wesen erschaffen hat, und er hat aus ihm seine Gattin gemacht, damit er bei ihr wohne und zur Ruhe findet. Ebenso ist im Vers 1 der Sure Nisa, Sure 4, erst von einem einzigen Wesen die Rede, aus dem die Menschen erschaffen wurden, und danach erst verweist Gott auf das weibliche und männliche Geschlecht, das diese Menschen aufweisen. Es heißt, O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen erschuf, aus ihm seine Gattin erschuf und aus ihnen beiden viele Männer und Frauen entstehen und sich ausbreiten ließ. Zu Beginn dieses Verses werden alle Menschen angesprochen und daher bezeichnet sich das euch in dem Satz, der euch aus einem einzigen Wesen erschuf, auf alle Menschen, ob Mann oder Frau. Alle sind also aus einem einzigen Wesen erschaffen worden und ein einziges Wesen ist der Ausgangspunkt für alle. Hawa, das heißt Eva, die erste Frau, ist daher nicht aus einem anderen Wesen und nicht aus einem Teil vom Körper des Adam erschaffen worden. Sie ist auch nicht aus dem Überschuss an der Lehm, aus dem Adam erschaffen wurde, erschaffen worden, sondern aus dem einen Wesen, wovon in diesem Vers gesprochen wird, und aus dem alle Männer und Frauen erschaffen wurden. Aus der Nafse Wahida. Mit dem arabischen Wort Nafs ist in diesem Vers eine konkrete Wahrheit gemeint. Alle Menschen sind gemäß dem Islam der gleichen Art, und der Islam lässt keine Herabsetzung wegen Volks, Abstammung, Sprache und geografischer Herkunft zu. Jemand, der sich dies bewusst wird und weiß, dass die Menschheit aus einer Nafse Wahid, aus einem einzigen gemeinsamen Wesen erschaffen wurde, wird nicht mehr überheblich werden und sich Gott dem Allmächtigen gegenüber bescheiden verhalten. Daher heißt es in dem Vers 1 der Sure Nisa, die wir eben nannten auch, fürchtet euren Herrn.
Thank you.
Der zeitgenössische schiitische Koranexeget Ayatollah Jawadi Amoli, ein angesehenes Vorbild in religionsrechtlichen Fragen, schreibt in seinem persischsprachigen Buch Sandar Oine Jalol Vajamol, die Frau im Spiegel der Pracht und Herrlichkeit. Nachdem Adam von der Erschaffung der Eva erfuhr, fragte er seinen Herrn, wer ist diese, deren Nähe und Blick mir vertraut ist? Gott sprach, es ist Hawa. Möchtest du, dass sie mit dir ist und dir vertraut ist und mit dir spricht und dir folgt? Adam sprach, ja, o Herr, solange ich lebe, muss ich dir danken. Da sprach Gott, dann bitte mich um die Vermählung mit ihr, denn sie ist es würdig, deine Gemahlin zu sein. Dann sprach Adam, ich schlage die Hochzeit mit ihr vor. Was findet dein Wohlgefallen? Gott sagte, mein Wohlgefallen liegt darin, dass du sie die Zeichen meiner Religion lehrst. Gemäß dieser Überlieferung fühlte sich Adam durch die Nähe zu Hawa und den Blick auf sie mit ihr vertraut, und dies machte Gott zur Grundlage für ihre Beziehung. Ein Gesichtspunkt, der in Sachen Erschaffung der Hawa und der Begegnung Adams mit ihr zur Sprache kommt, ist, dass Adam, als er Hawa sah, ein tiefes Vertrautsein mit ihr verspürte und Gott ihn anwies, dass er um die Heirat mit Hawa bitten und eine Morgengabe, Sadaq, für sie ins Auge fassen soll. Das heißt, Hazrat Adam musste eine Verpflichtung eingehen, um Hawa zu gewinnen. Gemäß dem Hadith, welches seitens Surura des nahen Helfers und großen Hadith-Kundigen Imam Sadiqs, Friede sei mit ihm, überliefert wurde, hat Gott zu Adam gesagt, mein Wohlgefallen liegt darin, dass du deiner Gemahlin das Wissen meiner Religion lehrst. Adam willigte in diese Forderung ein. Gemäß dieser Überlieferung besteht also die beste Morgengabe, Sadaq, darin, die Religion Gottes und die Zeichen der Religion Gottes zu lehren. Denn Gott hat dies als Morgengabe des Adam für Hazrat Hawa festgelegt. Ein weiterer Punkt verdient ebenso Beachtung, und zwar heißt es, dass Adam nach der Heirat zu Hawa sagte, komm zu mir, und Hawa zu ihm sagte, komm du zu mir. Dann befahl Gott dem Adam, dass er sich erheben soll und zu Hawa gehen soll. Somit ist das Geheimnis geklärt, weshalb der Mann der Frau einen Heiratsantrag stellen soll. Es ist ja in Wahrheit in jeder Gesellschaft üblich, dass der Mann zur Frau geht und sie zur Ehe einlädt. Der Heiratsantrag seitens des Mannes lässt die Frau nicht mehr denken, dass sie wie ein Gut ist, welches der Mann einfach in Besitz nehmen kann. Der Heiratsantrag ist in Wahrheit einer der wichtigsten Faktoren für die Wahrung der Würde der Frau. Gott hat den Mann als Sinnbild des Verlangenden und Bittstellers erschaffen und die Frau als Sinnbild des ersehnten und geliebten Wesens. Es gehört zu den weisen, meisterlichen Vorkehrungen der göttlichen Schöpfung, dass im Instinkt des Mannes das Bedürfnis und Verlangen nach der Frau und im Instinkt der Frau das Bedürfnis zu gefallen vorgesehen wurde. Im Heiligen Koran wird nicht ausdrücklich die Erschaffung von Hawa beschrieben. Es heißt, dass Adam mit seiner Gemahlin im Paradies lebte, weil Gott es so wollte. Sie konnten sich mit Ausnahme eines bestimmten Baumes von allen Früchten nehmen. Gott sprach, dass sie zu den Unrechttuenden gehören würden, wenn sie von diesem Baum essen. Satan verführte sie beide, und sie nahmen sich von der verbotenen Frucht. Da wurde für sie beide plötzlich ihre Schamgegend sichtbar und sie versuchten, ihren Körper mit den Blättern der Paradiesbäume zu bedecken. Sie baten Gott um Vergebung. Gott sprach, dass sie auf die Erde gehen und bis ans Ende ihres Lebens dort leben müssen. Im Koran ist an keiner Stelle davon die Rede, dass Eva die erste Sünde des Adam verschuldet hätte. Gemäß dem Alten Testament soll erst eine Schlange Eva und danach Eva ihren Gatten Adam zum Verstoß gegen das Gebot Gottes verleitet haben. Aber laut dem Koran hat Satan sie beide zur Übertretung des göttlichen Befehls verführt. In dem Vers 120 der Sure 20 Taha wird das Gespräch Satans mit Adam wiedergegeben. Aber es ist nicht die Rede davon, dass Satan sich an Eva gewendet hätte. Es heißt: Da flüsterte ihm der Satan ein, er sagte: O Adam, soll ich dich auf den Baum der Ewigkeit hinweisen und auf eine Königsherrschaft, die nicht vergeht? Aus diesem Vers geht hervor, dass Adam von Satan in Versuchung gebracht wurde. Adam und Eva sind also beide gleichermaßen für die Vertreibung aus dem Paradies verantwortlich. Nicht nur Eva ließ sich von Satan täuschen, um daraufhin, wie es in der jüdischen und christlichen Tradition heißt, Adam in die Irre zu führen, sondern Satan brachte beide in Versuchung. Daher steht auch im Vers 23 der Sure 7 Araf: Sie sagten: Unser Herr, wir haben uns selbst Unrecht getan. Und wenn du uns nicht vergibst und dich unser erbarmst, werden wir bestimmt zu den Verlierern gehören. Gemäß diesem Vers sind also beide, Adam und Eva, auf die List Satans hereingefallen, woraufhin sie beide aus dem Paradies verbannt wurden. Und schließlich bereuten sie beide ihre Tat und baten beide Gott um Vergebung. Dieser Vers sagt also ebenso indirekt aus, dass nicht nur Eva zur Übertretung des göttlichen Gebotes verleitet wurde, sondern dass beide, Eva und Adam, für den Verstoß gegen Gottes Befehl verantwortlich sind.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Jamaluddin Minbari mit dem Titel Ayene dar Ayene, auf Deutsch Spiegel im Spiegel. Thank you.
جان دلم دیده منم، گریه خندیده منم، یار پسندیده منم، یار پسندید مرا، یار پسندید مرا.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Motto des laufenden Jahres 1402. Weiterhin guten Empfang.
Wie bereits in mehreren Beiträgen erwähnt, hat das Oberhaupt der Islamischen Revolution das laufende Jahr das Jahr der Inflationseindämmung und des Produktionswachstums genannt. In früheren Beiträgen wurden bei der Untersuchung des Inflationsbegriffs der Inflationsverlauf in der iranischen Wirtschaft seit 1310, 1931 und auch die externen Ursachen der Inflation im Iran erörtert. In diesem Beitrag wird die Frage der ungenutzter Kapazitäten in der iranischen Wirtschaft und ihrer Rolle in der Inlandsproduktion untersucht. Einer der wichtigsten Aspekte der Bedeutung der Inlandsproduktion besteht darin, dass ein großer Teil der inländischen Kapazitäten Irans vernachlässigt wurde und die Nutzung dieser vernachlässigten Teile die Position der iranischen Wirtschaft im Weltsystem verbessern und gleichzeitig wirtschaftliche Probleme verringern kann. Es gibt riesige Kapazitäten in verschiedenen Industrie-, Bergbau-, Landwirtschafts-, Petrochemie- sowie Öl- und Gasfeldern des Iran. Jedes dieser Felder gilt als Stütze für die Veränderungen der Produktion und Entwicklung der Wirtschaft der Gesellschaft. Eine korrekte und zeitgemäße Nutzung dieser Möglichkeiten bzw. Kapazitäten unter den Bedingungen von Sanktionen und Drohungen wird eine günstige Gelegenheit bieten, die Produktion im Land durch die Nutzung dieser Kapazitäten zu verbessern. Die nach den Sanktionen von 1391 bis 1392 im iranischen Kalenderjahr, also vom 21.03.2012 bis 20.03.2013 durchgeführten Studien zeigen, dass der Anteil der Sanktionen an Wirtschaftsproblemen des Landes 25-30% betrug, während der Anteil der Schwäche, die durch ungenutzte Kapazitäten entsteht, bei 70-75% lag. Laut dem Bericht des Internationalen Währungsfonds IWF liegt der Iran mit einer Produktion im Wert von 1.284 Milliarden Dollar weltweit auf Platz 18. Wenn Iran jedoch nicht auf seine wirtschaftlichen Kapazitäten achtet, wird der wirtschaftliche Rang des Iran im Jahr 2050 auf den 25. Platz abrutschen. Im Jahr 2014 prognostizierte der IWF, dass, wenn Iran seine wirtschaftlichen Kapazitäten vollständig ausnutzt, grundlegende Änderungen im Prozess des wirtschaftlichen Fortschritts vornimmt und seinen Agrar-, Öl- und Gassektor sowie die wissensbasierte Wirtschaft und die Dienstleistungswirtschaft richtig nutzt, wird er in der Lage sein, seine Produktion bis 2050 43 Milliarden Dollar zu steigern. Prognosen zufolge verfügt Iran über die Kapazität, die bei optimaler Nutzung über das 30-fache der aktuellen Produktion hinausgeht. Tatsache ist, dass Iran hinsichtlich ungenutzter wirtschaftlichen Kapazitäten weltweit an erster Stelle steht. In der Erklärung zum zweiten Schritt der Islamischen Revolution sagte das Oberhaupt der Islamischen Revolution: Die materiellen Möglichkeiten des Landes bilden eine lange Liste und die effiziente, motivierte
und kluge Manager können dies aktivieren und nutzen und damit das Volkseinkommen mit einem sichtbaren Sprung steigern, das Land reich und unabhängig machen und im wahrsten Sinne des Wortes Selbstvertrauen schaffen und die aktuellen Probleme lösen. Mit einem 1% der Weltbevölkerung verfügt Iran über 7% der weltweiten Mineralreserven. Riesige unterirdische Ressourcen, außergewöhnliche geografische Lage zwischen Ost und West sowie Nord und Süd, großer nationaler Markt, großer regionaler Markt mit 15 Nachbarn mit 600 Millionen Menschen, lange Meeresküsten, fruchtbares Land mit vielfältigen Agrar- und Gartenbauprodukten, große und vielfältige Wirtschaft sind Teile der Kapazitäten des Landes. Große Kapazitäten des Landes sind ungenutzt geblieben. Es wurde gesagt, dass Iran im Hinblick auf ungenutzte natürliche und menschliche Kapazitäten weltweit an erster Stelle steht. Zweifellos werden die treuen und fleißigen jungen Leute in der Lage sein, diesen großen Fehler zu beheben. Das zweite Jahrzehnt von Jahresperspektiven sollte die Zeit sein, sich auf die Nutzung der bisherigen Errungenschaften sowie der ungenutzten Kapazitäten zu konzentrieren und den Fortschritt des Landes auch im Produktionssektor und in der Volkswirtschaft zu verbessern. Ein Blick auf die geografische Lage Westasiens und insbesondere des Iran zeigt, dass Westasien als Knotenpunkt der drei Kontinente Asien, Afrika und Europa gilt und Iran im Herzen dieser Region liegt. Unter den wichtigsten und relevanten Korridoren, die durch den Iran führen, können wir den Nord-Süd-Korridor und den Ost-West-Korridor erwähnen. Die maximale Kapazität zur Deckung des iranischen Transitbedarfs durch die Schaffung von Infrastruktur liegt langfristig bei etwa 300 Millionen Tonnen Gütern und 20 Milliarden Dollar an Einnahmen, wovon 108 Millionen Tonnen auf den Nord-Süd-Korridor und der Rest auf den Ost-West-Korridor entfalten. Bei der Untersuchung der iranischen Transitmöglichkeiten wurden drei Hauptkategorien in Betracht gezogen, die in der aktuellen Situation zugänglich sind und in der Zukunft ins Visier genommen werden können. Diese drei Transitsektoren, die die Kapazität des Landes nutzen können, sind der Energietransit, der Landestransit und der Lufttransit. Im Transitsektor auf dem iranischen Territorium kann die Transitkapazität des Landes am Ende der Amtszeit der aktuellen Regierung kurzfristig und mit der aktuellen Infrastruktur 20 Millionen Tonnen Waren erreichen, was dem Land unter Berücksichtigung der Zölle von 70 Dollar pro Tonne Waren und der derzeit stark frequentierten Routen, diese Zölle können je nach Warenart und Route geändert werden, eine jährliche Einnahme von 1,4 Milliarden Dollar bringen kann. Mittelfristig kann den Experten zufolge durch die Erhöhung der Kapazitäten und die Entwicklung entsprechender Infrastruktur das Volumen der Transitgüter aus dem iranischen Territorium innerhalb von 10 Jahren auf 100 Millionen Tonnen erhöht werden, was dem Land Jahreseinnahmen in Höhe von 7 Milliarden Dollar erwirtschaften kann. Eine andere Art des Transits betrifft den Passagierflugverkehr, dessen Kapazität angesichts der Gleichgültigkeit und Vernachlässigung im Inland nicht nur aktiviert wurde, sondern auch interessierten Ausländern mangels angemessener Vermarktung unbekannt geblieben ist. Das Ergebnis ist, dass ohne den Iran und mit dem Nachrücken der Nachbarländer allein zwei Länder, die Türkei und Katar, jährlich 130 Millionen Passagiere, einschließlich iranischer Passagiere, befördern.
Thank you.
Die Nutzung ungenutzter, vernachlässigter Kapazitäten der iranischen Wirtschaft kann die Beziehungen zu den Nachbarländern verbessern, da die meisten Nachbarländer Ölländer sind und es keine Möglichkeit für Ölbeziehungen mit diesen Ländern gibt. Aber die Diversifizierung der Wirtschaft kann Handelsbeziehungen und Austausch mit anderen Gütern ermöglichen. Aufgrund seiner Grenze zu 15 Nachbarländern kann der Iran viele Handelssanktionen, darunter Verbote von Handelsgeschäften oder Geldtransfer, umgehen und viele der bestehenden Sanktionen praktisch unwirksam machen. Die Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen mit Nachbarländern ist wichtig, da es aufgrund der gemeinsamen Grenze mit diesen Ländern für Feinde schwierig ist, das Transportsystem und den Handelsaustausch zu überwachen. Und es ist möglich, diese Geschäfte problemlos über Methoden wie den Warenaustausch oder den Geldtransfer mit anderen Methoden als der Überweisung über das Bankensystem abzuwickeln. Darüber hinaus ist einer der wichtigsten Kostenfaktoren beim Import und Export die geografische Entfernung der beiden Export- und Importländer voneinander, die in kürzester Zeit und zu den niedrigsten Kosten unbeobachtet miteinander Geschäfte machen können. Aus diesem Grund setzt auch das Oberhaupt der Islamischen Revolution auf die Inlandsproduktion. Die Nutzung der vernachlässigten Kapazität verschiedener Wirtschaftszweige bedeutet, die Wirtschaftseinnahmen zu diversifizieren, eine regionale und globale Systemabhängigkeit von iranischen Produkten, insbesondere im Bereich der Landwirtschaft, zu schaffen und damit den starken Druck von außen zu verringern.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.